13. Kapitel. Die Hand in der ihren reagierte nicht. Dennoch strich Leinet unablässig die gekrümmten Finger, fühlte immer wieder den rasenden Puls am Handgelenk. Sie hatte es aufgegeben, die Zeit zu kontrollieren, die seit dem schockierenden Auftreten des Gouverneurs in ihrem Zimmer vergangen war. Eine tiefe Mutlosigkeit hatte sie überkommen. Zusammengesunken, hockte sie auf einem Schemel neben dem mit einem Moskitonetz abgehängten Bett des bewusstlosen Rangers. Das war alles, was sie dem Gouverneur hatte abringen können, gelegentlich ihr Zimmergefängnis verlassen zu dürfen, um am Bett des Schwerverwundeten ein paar Türen weiter zu sitzen. Unten in der Halle lümmelte in einem Sessel ein Posten und beobachtete ihre Wanderungen über die Balkondielen. Nachdem sie der Gouverneur, ohne eine weitere Erklärung zu geben, mit der Kassettenaufnahme verlassen hatte, war sie auf dem Bett in einen neuen, tiefen Schlaf der Erschöpfung gefallen. Am späten Nachmittag hatte sie das Klopfen an der Tür geweckt. Wortlos war Jennifer Moyo, die Krankenschwester, eingetreten, hatte ein Tablett abgestellt, noch bevor Leinet richtig erwacht war. Beim Schließen der Tür hörte Leinet, dass der Schlüssel nicht umgedreht wurde. Sie zwang sich, den gebratenen Speck und das Rührei aufzuessen. »Ich brauche jetzt alle Kraft«, dachte sie. Die von ihr erpresste seltsame Tonbandbotschaft hatte einen schwachen Hoffnungsfunken entfacht. Der Gouverneur musste wissen, wo sich Gertrud aufhielt. Nur dann machte diese Kassette einen Sinn. Und sie hatte den Mann davon überzeugen können, dass ein ausschließlich englischer Text den Misstrauen der Freundin wecken würde. Sie hätten immer Deutsch miteinander gesprochen, hatte Leinet argumentiert. Weil der Gouverneur aber aus Kontrollgründen nicht die gesamte Botschaft in der ihm unverständlichen Sprache auf Band gesprochen haben wollte, hatte er, das Argument durchaus abwägend, wenigstens der deutschen Verabschiedung zugestimmt. Gertrud würde den Hinweis auf den Essener Krugerpark verstehen, so hoffte Leinet, würde erkennen, dass sich die Freundin in Gefahr befand. Die Besuche bei Eddington Matavire brachten jedoch, als sich der Abend näherte, die Hoffnungen auf einen neuen Nullpunkt. Von Mal zu Mal hatte Leinet den Eindruck, dass sich sein Zustand verschlechterte. Der Puls am heißen Handgelenk tickte wie verzweifelte Morserufe. Frisches Blut brodelte unter dem rasselnden Atem in den Mundwinkeln. »Ich kann nichts mehr tun.« Die leise Stimme hinter ihrem Rücken ließ Leinet herumfahren. Jennifer Moyo stand, den Finger auf den Lippen, in der halb geöffneten Tür. Sie spähte über die Brüstung und schlüpfte dann ins Zimmer. Ihre Hand suchte zuerst die Stirn des Bewusstlosen, dann prüfte sie den Puls. »Er stirbt, wenn er nicht in den nächsten 48 Stunden ärztliche Hilfe erhält«, flüsterte sie. Leinet warf beim Aufspringen den Hocker um. »Kann denn nicht?« Jennifer hielt ihr rasch den Mund zu, packte sie am Arm und lauschte zur Tür. Dann wisperte sie, »Es darf niemand wissen, dass ich herkam, während du hier bist.« Die Krankenschwester lockerte den Griff, bückte sich und hob den Hocker auf. »Ich habe dem Wächter in der Küche ein kühles Bier besorgt. Das trinkt er jetzt auf dem Klo. Er wird jeden Augenblick zurück sein. Ich kann hier erst wieder raus, wenn er eingenickt ist.« Während sich Leinet wieder auf den Hocker sinken ließ, kniete sich Jennifer neben sie und wiederholte leise, »Ich kann nicht mehr tun. Kann denn nicht ein Arzt gerufen werden?« Leinet hatte den Kopf in ihre aufgestützten Hände gesenkt. Nun blickte sie der Frau ins Gesicht. »Du bist doch eine richtige Krankenschwester?« Jennifer nickte. »Ich war angestellt im zentralen Krankenhaus in Harare. Das war auch das letzte Mal, dass ich einen Arzt gesehen habe. Und das ist jetzt fast 3 Jahre her.« Verwundert fragte Leinet, »Heißt das, du bist schon seit 3 Jahren hier auf der Farm?« »Das ist keine Farm. Das ist eine Festung. Ein Arzt war noch nie hier. Und es sind schon viele Leute gestorben.« »Gestorben?« »Gestorben. Meistens an Schussverletzungen. Ich kann nur lindern, Verbände anlegen, Spritzen geben. Zum Schluss meistens Morphium. Aber was ist das hier? Warum? Leinet sah entgeistert die Krankenschwester an, die sich jetzt an die Wand gekauert hatte. Warum machst du das? Jennifer hob den Kopf und schaute Leinet in die Augen, aber diese hatte den Eindruck, der Blick sei irgendwohin in eine unbeschreibliche Leere gerichtet. Mein Name, ich komme aus dem Matabeleland. Es war schon schwierig genug, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, damals, Anfang der 80er. Debele hatten wenig Chancen, aufgenommen zu werden. Wir waren die Outcasts. Die 5. Brigade machte Jagd auf Familien, denen Verbindung zu Dissidenten unterstellt wurde. Mein Vater, er war ein ZAPO-Funktionär. Jedermann weiß, was mit vielen von ihnen geschah. Er wurde eines Nachts abgeholt. Ich war in Deutschland damals. Ich habe 1984 die heimlich gefilmten Massengräber im Fernsehen gesehen. Leinet hatte traumatische Erinnerungen an jene Phase, in der sie an einer Rückkehr in die Heimat zu zweifeln begann und schließlich immer neue Ausflüchte erfand, um nicht mehr mit Gertrud zu Veranstaltungen der Solidaritätsgruppen des deutschen Simbabwe-Netzwerkes gehen zu müssen. Der unerschütterte Glaube an die Beteuerungen simbabwischer Führer, nur südafrikanische Söldner und von ihnen angeheuerte Dissidenten würden im Matabele-Land durch die von Nordkoreanern ausgebildete Spezialeinheit verfolgt, hatte sie krank gemacht. Selbst gegenüber Gertrud war es nicht möglich gewesen, die Scham und die Enttäuschung zu offenbaren, die dieser ungleiche Krieg im eigenen Land bei ihr ausgelöst hatte. Leinet sah Mitte der 80er Jahre das Experiment gescheitert, nach Ende des Krieges zu Hause wirkliche Versöhnung herbeizuführen, und sie beobachtete mit Befremden die europäische Berichterstattung, die sich noch immer auf den überstandenen Konflikt schwarz-weiß beschränkte und vom längst eingesetzten Machtkampf zwischen den Führern afrikanischer Volksgruppen kaum etwas wahrnahm. Sie schaute auf die zusammengesunkene Gestalt Jennifers und ahnte, welches Grauen sie und ihre Familie durchgemacht haben mussten, und sie überlegte, ob diese junge Frau in ihrer dreijährigen Abgeschlossenheit hier auf dieser Farm von den Veränderungen in Simbabwe Kenntnis hatte. »Wann warst du das letzte Mal in Harare, Jennifer?« fragte sie leise. Als die Frau den Kopf hob, bemerkte Leinet die Tränennässe um ihre Augen. Jennifer ging auf die Frage nicht ein, sie schien dem engen Zimmer entrückt. Es war das erste Mal seit 3 Jahren, dass sie jemanden gefunden hatte, mit dem sie sprechen konnte. Und sie begann zu erzählen von einem Leben, in dem Angst und Hoffnungslosigkeit erst zur Anpassung und dann zur Aufgabe von Stolz geführt hatten. Leinet begriff, dass sich ihre eigenen Erfahrungen in der Fremde und dann bei der Rückkehr in die veränderte Heimat kaum messen ließen an der Trostlosigkeit eines Frauenlebens, das trotz der politischen Änderungen zu verkümmern drohte. Auch Jennifer war von zu Hause weggegangen, aber sie war von Bulawayo, der damals von Unruhe und Angst erfüllten Hauptstadt des Matabele-Landes, nach Harare gekommen, nur um festzustellen, dass hier die Chancen für eine debile Frau im von Shona-internen Intrigen vergifteten Klima der Zanu-Hochburg noch geringer waren. Sie war nicht nur ein Outcast geblieben, dem eine berufliche Karriere verwehrt blieb, sie lernte zugleich die rigide Hackordnung des in nahezu allen öffentlichen Bereichen vorherrschenden Parteiapparates kennen, der zudem unübersehbare Metastasen eines Krebsgeschwürs zu bilden begann, das Korruption hieß. Leinet musste sich anstrengen, um der Klage zu folgen, die aus der Kehle Jennifers rann wie dunkler, zäher Schlamm, in den sich gelegentlich, gleich ausgebranntem Schotter, bittere Selbstvorwürfe mischten. »Meine Mutter, ich habe nie erfahren, ob sie noch lebt. Ich habe sie im Stich gelassen. Sie hatte einen Herzanfall. Das war das Letzte, was ich hörte.« Sie hatte die ständigen Drohungen nicht mehr ertragen, Hausdurchsuchungen morgens um 4, Autos, die ihr beim Einkaufen folgten, die Verhöre. Vater wurde längst an einem geheim gehaltenen Ort festgehalten. Wir erfuhren nicht, was ihm geschehen war, ob er noch lebte. Die junge Frau schluchzte. »Ich bin nicht nach Hause gefahren. Ich war schwanger.« Lynette griff nach Jennifers Hand und barg sie in ihrem Schoß. Eine lange Pause entstand. Lynette blickte durch den Moskitovorhang auf die Gestalt Eddington Mataviris, die in dem durch das Fenster dringenden schwachen Sternenlicht nur schemenhaft zu erkennen war. Dann fühlte sie den Blick, der ihre Augen suchte. »Du bist auch schwanger, nicht wahr?« flüsterte Jennifer. »Ist es von ihm?« Aber noch während Lynette überlegte, welche Antwort sie geben sollte, löste die Frau ihre Hand und sank an die Wand zurück, setzte dann zögernd den Monolog fort, den sie nun eher mit sich selber führte. »Ich durfte das Kind nicht behalten. Er brachte mich hierher. Die alten Frauen aus dem Kral folgten seiner Weisung. Es wurde abgetrieben.« »Wer?« fragte Lynette. »Der Gouverneur?« »Ich werde nie mehr ein Kind bekommen können.« »War es der Gouverneur?« insistierte Lynette. Wie schützend umfasste Jennifers Hände die eigenen Schultern, die in einem Krampf bebten. »Er hatte mich aufgelesen, damals in einer Bar. Es war alles so hoffnungslos. Und ich musste leben. Ich dachte, ich hätte einen wirklichen Freund gefunden. Ich, eine junge, unbedarfte Nebele. Er, zwar auch ein Nebele, sogar ein Gründungsmitglied der ZAPU, zugleich aber ein hoher Funktionär im Regierungsapparat der ZANU, beherrscht von den Shona.« Lynette hatte wieder Jennifers Hand ergriffen. Sie wollte ihr sagen, was sie im Dezember 1987 aus dem Mund des Präsidenten gehört hatte, der vor der internationalen Presse die Versöhnung von ZANU und ZAPU bekannt gegeben hatte, dass dies nicht bloß ein politischer Akt sein dürfte, dass sich nun auch Männer und Frauen der Nebele und der Shona lieben lernen könnten. Aber Lynette brachte kein Wort heraus. Sie erinnerte sich, dass nichts von dieser Bemerkung in der Presse gestanden hatte, ein Nebensatz, den kein Reporter der Erwähnung wert gefunden hatte. Wäre sie nicht selber dabei gewesen, sie hätte nie erfahren, dass der einsame Mann an der Spitze des Staates gelegentlich auch über das emotionale Verhältnis von Mann und Frau nachdachte. Die lange Pause, die bei Jennifer eingetreten war, ließ Lynettes Gedanken abschweifen. Sie erinnerte sich an das gleißende Scheinwerferlicht im Kaminsaal der Präsidentenresidenz, an den Pulk der Journalisten aus aller Welt, die vor dem polierten, antiken Tisch auf dem Teppich lagerten, im Gewirr von Kabeln zwischen Kamerastativen und Tonbandgeräten. An der Wand über dem Kamin in schwerem Goldrahmen das Porträt des Mannes, der zwischen den beiden alten Widersachern saß und der die immer wieder von Scheitern bedrohten Verhandlungen in Gang gehalten hatte und schließlich am Ende seiner Amtszeit als erster Präsident des damals fast 8 Jahre unabhängigen Staates die Hände der Kontrahenten zusammenführen konnte. Schon einen Monat später war das Bild im Goldrahmen ausgewechselt. Alle Macht hatte sich in einer der geschüttelten Hände versammelt. Aber Lynette hatte nicht vergessen, was sie, nachdem die Scheinwerfer schon verloschen waren, im Sucher ihrer Kamera gesehen hatte. Die Kollegen hatten ihre Geräte schon zusammengepackt. Von ihrer Position konnte sie durch die sich immer wieder öffnende Tür in den Nebenraum blicken. Instinktiv hob sie die Kamera und schoss eine Serie von Bildern, bevor sie die Sicherheitsleute aus dem Saal drängten. In der Dunkelkammer erkannte sie später, dass diese Fotos eine Intimität eingefangen hatten, die von der breiten Öffentlichkeit kaum verstanden werden würde. Der neue, schwergewichtige Partner des Regierungschefs und späteren Exekutivpräsidenten hatte dessen engsten politischen Gefährten an die Brust gezogen, so dass der in dieser heiteren Umarmung den Boden unter den Füßen verlor. Aus dem herzlichen Griff befreit, wandte sich dieser nun in ausgelassener Stimmung und mit weit geöffneten Armen dem daneben stehenden Premier zu. Lynette hatte lange über die Sequenz der folgenden 3 Bilder nachgedacht: die erhobenen Arme und ein noch strahlendes Gesicht auf dem ersten, dann das ernste, ja fast kalte Gesicht des Mannes mit der Brille, der ihm steif die Hand reichte. Auf dem letzten Bild wendet er dem Freund den Rücken zu, lässt ihn mit hängenden Schultern stehen. Dieses Bild war Lynette in den Sinn gekommen, als sie den Namen zum ersten Mal aus dem Mund des verwundeten Rangers vernommen hatte. Max Matambo, der Seniorminister und der Rücken des Präsidenten. Hatte mir den Platz im Schwesternlehrgang verschafft und ich wurde seine Mätresse. Leinet nahm den Faden des Spinnennetzes auf, das ich um Jennifer gezogen hatte, lauschte der Klage der jungen Frau, und für lange unbewusste Momente vergaß sie ihr eigenes Entsetzen, hockte sich zu Jennifer an die Wand und nahm sie in den Arm. Erst hier, auf der entlegenen Farm, hatte sie begriffen, in welche Falle der Gouverneur sie manövriert hatte. Eine Krankenpflegerin hatte er gebraucht im Zentrum des Spinnennetzes, keine Frau fürs Leben. Doch trotz ihrer vom Gouverneur finanzierten Ausbildung war Jennifer nicht vorbereitet auf das, was dann Monat für Monat ihre fachlichen Kräfte überforderte. Amputationen ohne ärztlichen Beistand, zerschossene Gliedmaßen, die sie zusammenflickte, Männer, die starben oder schon tot mit Geländewagen oder mit Hubschraubern herangeschafft wurden. Opfer von Schießereien irgendwo im Busch. Jennifer hob die Achseln. Oft Männer, die ich erst wenige Tage zuvor hatte eintreffen sehen, die sich dann nachts auf den Weg machten. Manchmal ist es wie im Krieg. Krieg um Elfenbein? Das auch, aber hier geht es um viel mehr. Ich habe viele Uniformen gesehen, nicht bloß die mit simbabwischen Farben. Das erste Mal schon kurz nach meiner Ankunft. Da dachte ich noch, nur für dieses eine Mal hätte er mich geholt. Wann war das, Jennifer? Im Oktober 1986. Da waren Offiziere aus Mosambik hier. Frelimo? Frelimo und Renamo. Und weiße Soldaten. Die trugen zivil, aber untereinander sprachen sie Afrikaans. Buren? Südafrikaner? Eines Nachts musste ich mit in einem Hubschrauber. Dabei war ein Kommando von afrikanisch sprechenden Männern, die hatten in langen grünen Metallkoffern etwas, was sich später nach der Landung als Raketen herausstellte, Boden-Luftraketen. Wir waren in bergigem Terrain gelandet und sie brachten die Raketen außerhalb eines kleinen Zeltlagers in Stellung. Das Lager wurde von südafrikanischen Soldaten bewacht. Wir warteten einen ganzen Tag. Niemand sagte mir, worauf. In der folgenden Nacht kam plötzlich Entwarnung. Die Raketen verschwanden in den grünen Kästen und die Männer lachten. Sie fingen an zu feiern. Dann kam ein Militärlastwagen und ich musste einsteigen. Wir fuhren weniger als eine Stunde, bis ich plötzlich Rauch und verstreutes Feuer an einem flachen Hang sah. Wir stiegen aus und um mich herum lagen Leichen und Flugzeugtrümmer. Wann war das? Das Datum? Der 19. Oktober 1986. Der Tag, an dem Samora Machels Flugzeug in Südafrika abstürzte. Man führte mich zu ihm. Er lebte noch, Leinet. Er lag da in seiner Uniform. Ich stolperte über seine goldbetresste Mütze. Sie rollte einen Hang hinunter. Sie wollten von mir wissen, wie es ihm ging. Sie ließen nicht zu, dass ich mich um ihn kümmerte. Er sollte so gefunden werden. V.O.R., flüsterte Leinet, und Jennifer blickte auf. V.O.R., Very High Frequency Omnidirectional Radio. Ja, das mobile Funkfeuer, das Marshalls Turbolev im Landeanflug auf Maputo vom Kurs abbrachte. Jennifer nickte. Ich sollte es nicht wissen, aber drüben im Kral war jemand aus Chirundo zu Besuch, der hatte es im Radio gehört. Als Ergebnis einer Untersuchungskommission, 3 Monate später. Es war auf einem LKW montiert und verrottet draußen in der Garage. Wie wir alle verrotten, ich, du, dein Ranger. Die Krankenschwester schaute zum Moskitonetz. Was ist mit ihm geschehen? Er ist ein Ranger, nicht wahr? Wie seid ihr da hineingeraten? Da war er wieder, der eigene Schmerz. Leinet hatte eben noch das lachende Gesicht Marshalls vor sich gesehen, so wie sie es bei der Gipfelkonferenz der blockfreien Bewegung in Harare fotografiert hatte, einer von 48 Staatsoberhäuptern, eine Phase konzentrierter Arbeit, die sie vorübergehend auch wieder enger mit Pohl zusammengebracht hatte. Ihr Bruder war für die täglichen Rundfunkübertragungen aus dem internationalen Konferenzzentrum verantwortlich gewesen. Der ZBC-Übertragungswagen hatte in der Tiefgarage des Sheraton-Komplexes geparkt und Leinert hatte öfter diesen Eingang genutzt, um unkontrolliert während der nicht öffentlichen Sessionen durch die Gänge zu streifen. Ihre besten Porträts waren so entstanden. Das war in der ersten Septemberwoche 1986 gewesen. Nur 6 Wochen später war Samora Machels Maschine vom Himmel gefallen. 2 Tage hatte es gedauert, bis an der Universität ein Mob von Studenten organisiert worden war, der Wut und Hass auf die Straßen Harares trug. Und Machels Zögling, Robert Mugabe, hatte keinen Anlass gesehen, einen Auslandsaufenthalt abzubrechen. Leinert beugte sich hinüber zum Bett und griff unter dem Netz nach den leblosen Fingern. Es war ihr unmöglich, von diesem Trauma zu erzählen, das sie erst seit wenigen Tagen erfasst hatte und das ihr dennoch wie der größere Teil ihres Lebens vorkam. Nach der Erschöpfung des Körpers, die sie in vielen Stunden bewusstlosen Schlafes nahezu überwunden hatte, barst jetzt der Schutzwall ihrer strapazierten Seele. In den Armen von Jennifer Moyo brach Leinert zusammen. Stunden, in denen sich zwischen den beiden jungen Frauen eine Wärme gegenseitigen Verstehens entwickelt hatte, waren vergangen, bevor Jennifer begriff, welche Erschütterung durch die Rückkehr an den Ort ihrer Kindheit in Leinerts Leben ausgelöst worden war. Sie war es, die nun den Zusammenhang erahnte. »Man hat dich beschnitten, oh Gott!« Leinert vermochte den Moskitovorhang über Eddingtons Bett nur noch verschwommen zu erkennen. Ihre Tränen galten nicht mehr der körperlichen Verstümmelung. Dieser Schmerz war nur noch eine Narbe. Das hatte sie schon gefühlt, als sie neben Eddington erwacht war und den schmalen Ledergürtel um ihre Lenden ertastet hatte. Die Leere, die sich nun tief in ihrem Inneren einstellte, war ein anderer Verlust. Es hätte sie befreien sollen, wie Klammern, die sich öffneten, gab ihre Seele den Ballast ihrer Kindheit frei. Mit diesem Entgleiten unbewusster Seelentrümmer, das spürte sie nun jedoch, entstand ein Loch in der eigenen Identität. Es schien, als sei alles, was ihre Familie für sie bedeutet hatte, mit entwichen. Mit großer Klarheit erkannte sie, dass das Messer damals wohl auch ihre Wurzeln gekappt hatte. Sie hatte nur 30 Jahre gebraucht, um dies zu begreifen. Ihr wurde schwindlig. Krampfhaft hielt sie sich an Jennifers Armen fest. Plötzlich saß sie wieder im Hubschrauber, der über das Buschland raste, und dort unten war das Dorf ihrer Kindheit. Jennifer, halt mich, ich stürze. Erschreckt hielt ihr die Krankenschwester den Mund zu. »Sei still«, wisperte sie, »du verrätst uns.« Sie bettete Leinerts Kopf in ihren Schoß, dann lauschte sie zur Tür. »Wir müssen einen Weg finden, hier herauszukommen.« Wie in einer langen Spirale umkreiste Leinerts Geist in imaginärem Flug den Ort kindlicher Erinnerung, näherte sich jenen frühen Erfahrungen, die doch ihr Leben auf alle Zeit geprägt hatten, und diese Erinnerung verband sich nun mit dem Dröhnen der Rotoren, der schlimmsten Bedrohung ihrer jetzigen Existenz. Dort unten, so erkannte sie auf einmal, allein dort unten lag ihre Rettung. Leinert richtete sich auf und bedeckte mit beiden Händen ihre Ohren. Der Lärm des Hubschraubers war in ihrem Kopf verdrängt von einem anderen Ton. »Die Trommel«, flüsterte sie. »Welche Trommel?« Leinert hielt die Augen geschlossen, dann begann sie zu sprechen. »Es war nicht alles schlecht. Mein Vater, er hat mich doch geliebt.« Jennifer gab ihr den Komfort von Zuwendung, der aus selbsterlebter Verletzung rührte, aus der Erfahrung von Alleinsein, der eigenen Sehnsucht nach jener ersten Liebe einer Tochter. Sie beugte sich über Leinert und murmelte, »Natürlich hat er dich geliebt, Leinert. Er hat mich mitgenommen auf seinen Wanderungen. Er hat mich beschützt in der Nacht, wenn die Hyänen kamen. Und einmal, als ich gegen Morgen aufwachte, viel früher als er. Wir waren auf einem langen Marsch zu einem Dorf von Verwandten. Da war kein Wasser da. Ich war 6 oder 7 Jahre alt. Ich hatte zu Hause früh morgen schon die Aufgabe, das Wasser zu holen. Da nahm ich die leere Kalebasse. Ich hatte sie leer getrunken in der Nacht. Ich machte mich noch im Dunkeln auf den Weg, Wasser zu suchen. Vater sollte nicht böse sein. Und ich habe mich verirrt. Ich lief und lief und fand nicht das Wasser. Und dann fand ich auch nicht den Weg zurück. Ich fing an zu wimmern. Dann habe ich Vater gerufen. Aber ich war so weit gegangen. Ich hatte solche Angst, solche Angst. Er hat mich schließlich gefunden. Er war in immer größeren Kreisen gelaufen, bis er mich fand. In meiner Panik war ich fast 2 Stunden unterwegs gewesen, immer weiter weg von unserem Lager. Er schloss mich wortlos in seine Arme, hielt mich ganz fest. Nein, er hat mich nicht geschlagen. An diesem Tag hat er für mich das Trommelsignal erfunden, das seinen Namen mit dem meinen verband. Lynette verstummte, sie löste ihre Hand von Jennifers Arm, ihre Finger begannen auf dem Boden leise klopfend einen Rhythmus zu finden, einen Trommelcode von kürzeren und längeren Pausen. Währenddessen erhob sich Jennifer und schritt zum Fenster. Sie blickte eine Weile hinaus, dann wandte sie sich um. »Das Dorf deines Vaters, ist es weit weg?« Lynette unterbrach ihre Trommelübung. »Nahe genug, Jennifer. Ich sah es, kurz bevor der Hubschrauber hier landete. Wir brauchen eine Trommel, eine große Trommel.« »Das dürfte kein zu großes Problem sein.« Abseits der Farm liegt der Kral der Arbeiterfamilien. Auch er ist bewacht von den Männern des Gouverneurs. Niemand darf raus. Aber sie lassen mich hinein. Ich bringe den Leuten ab und zu Malaria-Tabletten, behandle kleine Verletzungen. Natürlich haben sie Trommeln für ihre Zeremonien. Lynette, Jennifer hockte sich auf den Boden. Du musst mir genau zeigen, wie er geht, dieser Trommelcode. Es war weit nach Anbruch der folgenden Nacht. Lynette saß allein neben Eddingtons Bett. Sein rasselnder Atem machte es ihr immer schwerer, sich auf die Geräusche außerhalb des Farmhauses zu konzentrieren. Zugleich schwand erneut jede Hoffnung auf einen rechtzeitigen Kontakt zur Außenwelt. Fast 30 Jahre war es her, seit Trommeln in ihrem Leben noch eine Bedeutung gehabt hatten, als die Menschen im Sambesi-Tal sich mit sorgfältig ausgeklügelten Signalen über weite Entfernungen verständigten. Mehr als 10 Jahre war es her, dass sie den Vater das letzte Mal gesehen hatte. Die Euphorie, die sie und Jennifer vor nahezu 24 Stunden erfasst hatte, als beide eifrig den Trommelcode übten, verließ sie nun. Zweifel nagte wieder an der von Jennifer unterstützten Überzeugung, Lynettes Vater werde das Signal erkennen, werde den Zusammenhang erahnen und in der Lage sein, irgendwie Hilfe zu mobilisieren. Das versteinerte Gesicht des Vaters brannte in ihrem Gedächtnis. 2 Mal hatte sie es so gesehen. Das erste Mal, als ihn die Nachricht erreichte, Paul habe die Schule verlassen und sei bei den Guerillakämpfern in Mosambik. Das zweite Mal, als sie selber die Familie aufgab, um in die Stadt zu gehen. In diesem Moment hörte Lynette die Trommel aus dem nahen Kral. Der Notruf aus ihrer Kindheit dröhnte durch die Nacht. Lynette beugte sich über den fiebernden Eddington, legte ihre Wange an die seine und wisperte in das taube Ohr, »Er wird mir verzeihen. Er wird mir verzeihen.« Sie richtete sich auf und blickte in das Sternenlicht. In einer Pause zwischen den dumpfen Trommelschlägen flüsterte sie, »Wirst du, Vater?«